Ihr geliebten Menschen, liebe Gemeinde, ist Gott allmächtig? Ja, natürlich. Die ganze Bibel ist voll davon zu beschreiben und zum Teil sogar zu besingen, dass Gott allmächtig ist und wie sich das zeigt. Und besonders im Alten Testament ist Gott gar nicht vorstellbar ohne diese Allmacht. Sie zeigt sich überall, im ganz Großen und auch im ganz Kleinen. Und auch der Mensch erlebt Gott als allmächtig. Gott ist nicht hinterfragbar. Er ist so heilig, dass er unberührbar ist, unbegreifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Zeichen seiner Allmacht gehen vor ihm her. Gott des Alten Testamentes ist unhinterfragt, der Herr der Geschichte und auch der Herr jeder einzelnen Kreatur. Also ist Gott allmächtig? Ja, natürlich. Ist Gott ohnmächtig? Ja. Aber dieses Ja kommt nicht nur ganz leise, sondern es ist auch ein Ja, leider. Ja, leider. Denn eigentlich ist es für uns unvorstellbar, dass Gott, ein Gott, ohnmächtig sein kann. Wie wir eben gesungen haben, ein gekreuzigter Gott, ein Gott, der leidet, der alles ansieht und nichts zu tun scheint, der da ist, aber still, schweigend, verhüllt, manchmal völlig unverständlich. Und es scheint so, als wäre er ohnmächtig, ohne Macht. Und es scheint so, als sei er, so sagen manche, ohnmächtig, das heißt sogar ohne Bewusstsein. Wenn einer ohnmächtig wird, hat er ja kein Bewusstsein mehr. Und so glauben manche, es gibt ihn vielleicht, aber es ist ihm alles egal. Wir sind ihm egal. Und manche sagen, er ist nicht nur ohne Bewusstsein, sondern er ist sogar ohne Sein. Es gibt ihn gar nicht. Denn wenn er existierte und er wäre Gott, dann müsste er doch etwas tun, oder nicht? Ist Gott also beides, allmächtig und ohnmächtig zugleich? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind und unsere Erfahrungen mit diesen Fragen abgleichen, dann müssen die meisten von uns sagen, es ist so. So erleben wir das. Wir sehen den allmächtigen Gott auf der einen Seite und den ohnmächtigen Gott auf der anderen. Und so zeigt er uns sich doch. So begegnet er uns in Jesus Christus, seinem Sohn. Allmächtig und ohnmächtig zugleich. Wir können das nur schwer verstehen. Macht ist heute unser Thema. Macht. Hat Gott Macht? Ja. Wenn wir das nicht glaubten oder zumindest hofften, säßen wir nicht hier. Gott hat Macht. Ja. Und dass das so ist und dass Menschen das glauben, das löst bei Menschen eine große Sehnsucht aus. Schon im Alten Testament wartete man auf Gott und auf sein machtvolles Eingreifen. Und ganz praktisch erwartete man das bis ins Politische hinein. Man wartete auf Gott, der sich endlich einmischt und endlich alles zurechtbringt, also wirklich ins Recht setzt wieder, der Gerechtigkeit bringt, der die Verhältnisse ordnet und in Ordnung hält. Also ein guter Machthaber. Keine Macht zu haben, ist ein furchtbarer Zustand, ohnmächtig den Mächten ausgesetzt zu sein. Einer fremden Macht ausgesetzt zu sein, das schürt die Sehnsucht danach, dass endlich jemand kommt und doch etwas unternimmt. Endlich und endgültig. Aus dieser Sehnsucht heraus entstanden auch die sogenannten Gottesknechtslieder. Der Gottesknecht ist eine Gestalt des Alten Testamentes. Der Gottesknecht kommt in mehreren Kapiteln des Prophetenbuches Jesaja vor. Der Gottesknecht ist keine konkrete Person. Er ist eine Allegorie, das heißt, er verkörpert etwas, wofür er steht. Eine Idee, ein Ideal, ja, eine Sehnsucht. Gott selbst spricht in den Prophetien des Jesaja von diesem Knecht, den er selbst beauftragt, den er mit seinem eigenen Geist, also mit einem Teil seiner selbst ausrüstet und den er in die Welt zu den Menschen sendet. Und ich lese uns aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 9, das erste Mal, dass dieser Gottesknecht bei Jesaja erscheint. Und es beginnt mit einer wörtlichen Rede Gottes. Schaut her, das ist mein Knecht, den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Er wird weder schreien und lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrheitsgetreu ans Licht bringen. Er wird nicht müde werden oder zerbrechen, bis auf der ganzen Erde das Recht festgegründet dasteht. Selbst ferne Meeresländer warten seine Weisungen, spricht Gott. Gott, der Herr, hat den Himmel erschaffen und ausgespannt. Er hat die Erde und alles, was darauf wächst, gemacht. Er gibt allem, was auf der Welt ist, Leben und allem, was auf ihr geht, Atem. Er sagt: Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit berufen und dich bei deiner Hand erfasst. Ich beschütze dich und mache dich zu einem Bund für die Völker und zum Licht für die Völker. Dadurch sollst du den Blinden die Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die in der Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. Vorhersagen haben sich erfüllt, jetzt weissage ich neue Dinge. Ich werde euch Zukunft sagen, bevor sie eintritt. Soweit dieses alte prophetische Wort. Der erwartete Gottesknecht antwortet also auf die Erwartungen seiner Zeit. Es wird jemand ersehnt, der endlich Recht bringt. Allerdings tut er das nur zum Teil. Gott selbst führt ihn ja ein und stellt ihn vor mit der Beschreibung dessen, was er alles nicht tun wird. Er wird sich eben nicht gebärden wie die Machthaber seiner Zeit. Dieser Knecht Gottes hat es gar nicht nötig, sich laut zu machen, sich breit zu machen. Er hat es nicht nötig, das Schwache neben sich wegzudrücken, sondern Gott selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat, stellt sich zu ihm. Das ist seine Referenz. Und seine Gotteskraft ist in ihm in Form des göttlichen Geistes, der in ihm wohnt. Also Teile Gottes sind selber in ihm. Und so wird dieser Knecht zum Träger der Gerechtigkeit für alle Völker. Und nicht nur die, die Gott kennen und lieben und ihm gehören, wird er richten. Das heißt also ihnen Gerechtigkeit bringen, sondern alle Völker, sogar die fernsten Fernen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, erwarten ihn. So erzählt der Prophet. Ihnen allen, denen, die ihn erwarten und denen, die ihn noch gar nicht kennen, wird er ein Licht sein. Er wird sie so sehr erleuchten, dass selbst die Blinden sehen und die Gefangenen werden frei aus der Dunkelheit ihrer Gefängnisse. Dafür wird Gott sorgen, weil er der Herr ist. Mit seiner ganzen Allmacht bestimmt er diesen einen Knecht, seine Macht auf Erden umzusetzen. Was er gesagt hat, wird sich erfüllen. Die Zukunft ist in diesem einen schon angesagt und sie erfüllt sich. Das ist prophetische Rede. Ist Gott mächtig? Natürlich. Die Menschen, die das damals gehört haben, haben sich genau so Macht vorgestellt. Sehnsucht nach Macht. Macht ist nichts Böses. Macht ist nichts Böses, das ist wichtig für uns. Es ist gut, wenn jemand Macht hat. Es ist gut, wenn jemand etwas macht. Das hört sich vielleicht für uns ein bisschen geschmeidiger an. Es ist gut, wenn jemand etwas in die Hand nimmt, einen Plan hat und auch die Verantwortung übernimmt. Wir haben jedoch oft unsere eigenen Vorstellungen von Macht und das zeigt sich daran, wie wir über Macht reden. Und das hat ja auch gute Gründe, dass wir das tun. Zum Beispiel, Macht hat jemand, der den Hut aufhat. Woher kommt das? Das heißt, jemand hat ein Amt inne. Macht hat jemand, der die Hosen anhat. Woher kommt es? Das heißt, es ist jemand ein Mann. Gut, das ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber daher kommt es. Macht hat jemand, der ein Machtwort spricht. Also jemand, der vernehmbar ist und auch Autorität hat, der gehört wird und dem man zuhört und dem man auch gehorcht. Macht hat jemand, der auf den Tisch haut, der also seine Kräfte spielen lässt. Und so könnten wir es immer fortsetzen. Wenn wir von Machthabern reden, dann sind unsere Worte eben auch verräterisch. Wir reden umgangssprachlich von Macht als etwas, das der Mensch nicht einfach hat, sondern, und da steckt Wahrheit drin, die Macht hat den Menschen. Das passiert ziemlich schnell. Macht macht etwas mit dem Menschen, der die Macht hat. Macht macht etwas mit dem Menschen, der die Macht hat. Nicht umsonst reden wir in einer Weise von der Macht, und das tun wir zu Recht, wie wir auch von den anderen Grundantriebskräften im menschlichen Leben reden. Wir reden von Machtgier. Wir reden von Machtgeilheit. Wir reden also von Macht, so wie von Geld und von Sexualität. Und zu Recht, denn alle drei, das Geld, der Sex und die Macht, sind große Antreiber im Leben des Menschen. Sie entwickeln eine unheimliche Dynamik. Sie sind auch Schwachstellen im Leben von Menschen. Alle drei entfalten eine Dynamik, die man handeln muss. Dadurch sind sie nicht schlecht, aber man muss mit ihnen umgehen. Alle drei, das Geld, die Macht, die Sexualität, sind für den Menschen gut und machen es schön und reich und bedeutend, aber sie können auch größte Verletzungen hervorrufen und das Leben eines Menschen völlig durcheinander bringen, bis hin ins Perverse hinein. Und pervers heißt eigentlich, dass es sich völlig umkehrt in etwas, wofür es gar nicht gedacht war. Eine dieser Schwach- und Schlüsselstellen im Leben von Menschen ist also eben auch Macht. Denn Macht macht etwas mit dem Menschen, der Macht hat. Wenn nun aber gelten würde, keine Macht für niemand, also lassen wir das einfach mit der Macht, dann wäre Leben nicht mehr erlebbar, zumindest nicht in Gemeinschaft. Und Gemeinschaft beginnt schon bei zwei Personen. Ein Machtvakuum ist für eine menschliche Struktur überhaupt nicht akzeptabel. Weder in ganz großen globalen Zusammenhängen noch im kleinsten, in menschlichen Strukturen wie Familie und Ehe, geht es ohne, dass man etwas macht und etwas tut. Ohne, dass man Pläne hat, Ziele verfolgt und eben auch, und das gehört unbedingt dazu, Verantwortung übernimmt füreinander und für die Dinge. Nach Möglichkeit sollte das keiner allein tun, sondern jeder nach seinen Möglichkeiten. Macht an sich ist nicht böse, aber man muss ihr mit Vorsicht und mit Respekt begegnen. Macht verändert den Menschen, wie alles, was eine Lebensdynamik hat, den Menschen verändern kann, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Macht zu haben, bringt in einem Menschen das Beste und Stärkste, aber auch das Schlimmste und Schwächste hervor. Das muss man wissen, um gut damit umzugehen. Der Mensch muss Macht Strukturen geben. Er muss mit der Macht umgehen, sie kontrollieren und am besten tut er das nicht allein, weil eben niemand alles überblicken kann und in allem immer Recht haben kann. Was für eine beängstigende Vorstellung. Weil also niemand jedwede Situation von vorne bis hinten durchschaut und wiederum der Situation gerecht werden kann. Weil das keiner alleine kann, ist es gut, sich Macht zu teilen. In jeder Struktur. Im ganz Großen und im ganz Kleinen, auch in der Gemeinde. Macht haben und sich ohnmächtig fühlen, beides ist Menschen vertraut. Beides scheint aber auch dem Wesen Gottes zu entsprechen. Und da wird es für uns manchmal etwas schwierig. Wenn wir Gott in der Bibel suchen, dann erleben wir, dass der allmächtige Gott, wie er uns im Alten Testament begegnet, sich wandelt. Darf er das? Offensichtlich tut er das. Und der Gottesknecht, diese Figur des Gottesknechtes, deutet das schon an, dass Gott, der reine Allmacht ist, sich wandelt in einen zuschauenden Gott, in einen teilnehmenden, teilhabenden Gott. Und manchmal auch scheinbar ohnmächtigen Gott, wie er uns begegnet in Jesus Christus. Ein Gott in einer bis dahin völlig undenkbaren Gestalt, auf Augenhöhe, in Menschengestalt. Ein Gott so wie wir undenkbar. Ein Menschengott im Gottesmenschen. Für die Zeitgenossen Jesu und für die ersten Christen war das eine schwierige Vorstellung und ihr Umfeld empfand das als Skandal. Da glauben manche an einen ohnmächtigen Gott am Kreuz, ein Widerspruch in sich selbst, eine Lachnummer für manche. Ein Gott, der alles könnte, aber etwas geschehen lässt und nichts tut, ist schwer erklärbar, auch für uns. Er irritiert zutiefst. Und wie viel leichter ist es da, zu glauben an einen Gott, der kommt als absoluter Herrscher, dem man sich unterwerfen muss und auch unterwerfen kann. Der einen in seiner Eindeutigkeit und absoluten Macht einfach schier überwältigt, der die Regeln macht und zwar für alles und mit dem es nichts zu diskutieren gibt. Das ist viel eindeutiger und viel einfacher. Und um an so einen Gott zu glauben, ihr Lieben, muss man kein Muslim sein. Das bekommen wir Christen auch hin. Manchmal, wenn wir es nicht aushalten, dass Gott so ambivalent ist, dann machen wir uns so einen eindeutigen Gott. Dann holen wir plötzlich Gesetzlichkeiten hervor, die Gott nicht braucht. Wir aber schon, weil wir uns sehnen nach Eindeutigkeit. Und dann tun wir uns zuweilen auch weh mit diesen Regeln, die Gott nicht gemacht hat. Aber wir brauchen sie manchmal der Eindeutigkeit wegen. Denn wir leiden auch an diesem Gott, wenn er sich ohnmächtig zeigt. An diesem ohnmächtigen Gott, dessen Schwachstelle die Liebe zu seinen Menschen ist. Der ihnen in Liebe so begegnet, den Menschen, dass sie ihn begreifen und ergreifen können. Und wie hat er das gemacht? So klein, dass ein Mensch, wir haben es vorhin gesehen, ihn zur Welt bringt. So schwach, dass ein Mensch ihn tragen und retten muss. Ein Gott von Menschen erzogen, in einer Familie gelebt, von Menschen gesehen und gehört, von Menschen verstanden und doch missverstanden, mit Menschen unterwegs, gewandert, gegessen, gefeiert und geliebt, mit Menschen befreundet, geweint, gelitten, über Menschen in Wut geraten und verzweifelt über die Sturheit von Menschen, ein Gott menschlich bis ins Letzte. Und noch an seinem allerletzten Tag, noch in seinem Sterben, muss dieser Gott sich sagen lassen, wenn du wirklich Gott bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Aber das tut ja nicht dieser Gott, denn er will uns und er liebt uns bis zum Schluss, bis zum Tod und in den Tod hinein und durch den Tod hindurch. Der Mensch des Neuen Testamentes, der an Christus glaubt, also Menschen wie du und ich, erkennen in dieser Figur des Gottesknechtes natürlich Jesus. Augustinus hat das mal so sehr schön formuliert. Das Neue Testament liegt im Alten verborgenen und das Alte Testament wird im Neuen Testament offenbar. Ich wünschte, dieser schlaue Satz wäre von mir, ist er aber nicht. Deswegen lese ich ihn nochmal. Das Neue Testament liegt im Alten Testament verborgen und das Alte Testament wird im Neuen Testament offenbar. Natürlich sehen wir als Menschen des Neuen Testamentes in dieser alttestamentlichen Figur des Gottesknechtes unseren Jesus. Die Menschen des Alten Testamentes, die aber von Jesus noch nichts wissen, hören von dem Gottesknecht und er steht auch für eine Sehnsucht nach Gott. Für einen Gott, der so anders ist als unnahbar und für die Ahnung, dass es weder Gott noch dem Menschen gerecht wird, wenn ein in Heiligkeit bis zur Unerkennbarkeit entstellter Gott einfach mit eiserner Hand durchgreift und alles richtet und einfach gut macht. Aber so stellt man die paradiesischen Zustände nicht wieder her. Und so macht man auch das Leid nicht ungeschehen. Und die schreiende Ungerechtigkeit bringt man so nicht zum Verstummen. Und man schafft den Tod so nicht aus der Welt. Schuld ist nicht ungeschehen, wenn man mit einer göttlichen Hand, und sei sie noch so groß, einfach drüber hinwegwischt. Es muss mehr und anderes geben, als Tabula rasa zu machen. Es muss Erlösung geben. Der Mensch des Alten Testamentes hat Sehnsucht nach diesem Mehr, nach diesem Anderen, nach dem Erlöser. Und er streckt sich aus nach seinem fremden, fernen Gott, der seinen eigenen Knecht als so anders beschreibt. So anders, da marschiert nicht einer ein, sondern dieser Knecht wird beschrieben, dass er still unter den Menschen ist. Da setzt keiner einfach das Recht des Stärkeren um, weil er es kann, sondern das Beschädigte und Verknickte bekommen noch eine Chance. Das Leben zählt etwas und das Recht wird wieder aus dem Dunkeln hervorgehoben. Und obwohl dieser Knecht, wie unvorstellbar ist das, dieser Knecht selbst zerbrochen wird, ist er doch in Gottes Hand und bleibt darin geschützt. Er ist sein Knecht, was nichts anderes heißt als, er ist sein Eigentum. Gott zeigt sich in seiner Macht und ganzen Herrlichkeit in diesem gebrochenen und zerbrochenen Knecht. Dieser Gott, der darauf besteht, dass er gelobt wird und nicht ein Stück Holz oder Stein oder Gold, also kein Götze. Dieser Gott, der so eifersüchtig liebt und will, dass das Dunkel endet und dass seinen Menschen und der ganzen Kreatur Gerechtigkeit erfährt, widerfährt. Beim Propheten Jesaja erscheint diese Figur des Gottesknechtes noch mehrfach. Und späterhin werden die Bilder auch immer drastischer. Dieses erste Gottesknechtslied, was ich heute gelesen habe, das klingt ja noch wie so die Einsetzung eines Hofbeamten. Der König schickt seinen Knecht für alle sichtbar und stellt ihn vor. Später dann, in Jesaja 49 und Jesaja 50, stellt der Knecht sich selbst vor. Und dann erfährt man, dass er besondere Gaben hat. Und zwar nicht die lauten, sondern die leisen Gaben. Es heißt da, er kann mit den Müden reden und hört selbst wie ein Schüler zu. Beides. Wer kann das schon? Und im vierten Gottesknechtslied, es gibt im Ganzen vier, in Jesaja 52 und 53 erfahren wir dann, dass der Knecht selbst misshandelt und sogar getötet wird. Dass er Gewalt erfährt, aber dennoch selbst darin von Gott gehalten und erhöht bleibt. Dieser Gottesknecht ist also völlig anders als erwartet. Ein sanfter, demütiger, weiser, aber auch gebrochener und zerbrochener Diener seines Gottes. Und gerade in dieser Gebrochenheit ist er das, was Gott von ihm will. Darum sehen wir in ihm schon den erwarteten Messias, den erwarteten Christus. Nun warten wir auf die Ankunft des Christus wie in jedem Advent. Unser Warten in der Adventszeit ist ein anderes Warten, denn wir erwarten ja den, von dem wir sagen, er ist schon längst bei uns. Wir erwarten ihn und warten im Grunde auf uns selbst, dass wir es endlich zulassen, uns ihm zu öffnen, dass sein Wesen auf uns abfärbt, dass seine Worte sich bei uns mit Leben erfüllen und dass sein Geist uns inspiriert. Und wir warten auf Erlösung. Und dieses Warten hört niemals auf. Wir sehnen uns nach einem, der dem Leben Ziel und Richtung gibt und der Verantwortung übernimmt für uns. Wir sehnen uns nach jemandem, der Macht hat. Wir ersehnen ihn, weil wir erleben, wie ohnmächtig wir sind, wieder im ganz Großen und auch im ganz Kleinen. Sogar bis hinein in unsere privatesten Beziehungen, sogar uns selbst gegenüber, sind wir oft ganz machtlos. Und wir brauchen Erlösung, weil selbst lösen können wir es nicht. Und selbst erlösen können wir uns nicht. Darum warten wir auf ihn, dass er kommt. Und er kommt. In Jesus Christus zeigt er uns sich immer wieder. Der mächtige und ohnmächtige Gott zugleich. Er ist der Liebende, der sich ganz hingibt. Und wie mächtig und ohnmächtig zugleich ist das? Er ist der Gott mit uns. Er ist der Ich bin da. Und obwohl auch wir vielleicht etwas anderes erwarten und wünschen, ist er da, ganz leise und dennoch ungebrochen als der souveräne Herr. Gott liebt Menschen. Das ist seine Schwachstelle und seine Stärke und unsere Stärke zugleich. Denn die Liebe kann einen Menschen zutiefst verwirren, in die höchsten Höhen erheben und in den tiefsten Inneren verletzen. Gott kennt das auch und ich behaupte, er kennt das besser als wir. Denn immer wieder begegnet er uns in Liebe, in machtvoller, erlösender Liebe. Denn nichts anderes als seine Liebe erlöst uns von der Schuld, vom Versagen, von der Schwäche, der Gier, der Maßlosigkeit, Nichts anderes erlöst uns von dem Bösen, das wir nicht wollen. Das wollen wir nicht, aber wir tun es trotzdem. Nichts anderes führt uns aus der Dunkelheit und nichts anderes wird uns am Ende tragen im Leben und darüber hinaus. Nur die erlöste, liebende Macht kann uns erlösen. Er kommt zu uns. Darum gelten die Worte, die Jesus seinen Jüngern sagt, auch heute und hier. Nämlich, wenn ihr das alles seht, was um euch herum passiert, was euch Angst machen will, dann seht auf. Das heißt, richtet euch auf, macht euch gerade. Seht auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Er kommt. Er kommt mit Macht und in Herrlichkeit. Amen.